Am 3. April 1817 klopft eine exotisch gekleidete Frau an die Pforten des Armenhauses in Almondsbury. Der Ort liegt im Südwesten Englands in der Nähe von Bristol.
Es war eigentlich ganz einfach. Ich zog mir weite Kleider an, wickelte einen wilden Turban um mein Haar, hängte mir ein paar bunte Schals um die Schultern und schon war ich Prinzessin Karabo aus Yawasu.
Der Armenaufseher des Städtchens bringt die scheinbar hilflose Frau zu Friedensrichter Samuel Worrell.
Und ich habe so getan, als würde ich nichts verstehen. Ich gestikulierte wild mit meinen Händen und rief immer wieder Ala Tala, No Botose. Natürlich hat mich niemand verstanden. Ich hatte mir diese Sprache ja nur ausgedacht. Und als sie mich nach meinem Namen fragten, schrie ich Karabo, Karabo.
Aber wer war diese geheimnisvolle Frau? Fest steht, sie gehört zu den dreistesten Hochstaplerinnen des 19. Jahrhunderts. Sie hat nicht nur Samuel Worrell und seine Frau hinters Licht geführt, sondern auch den britischen Adel. Wer sie wirklich war und ob man ihr am Ende auf die Schliche kam, das erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und heute geht es bei uns um die Geschichte der Hochstapelei.
Es war der tiefe Fall eines Jahrhunderthochstaplers. Die bizarre Geschichte des Christian Gerhards Reiter, der als deutscher Austauschschüler in die USA kam und sich als ein Rockefeller in die Elite der amerikanischen Gesellschaft schwindelte.
In Handschellen und Designerkostümen kommt sie zur Urteilsverkündung. Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin. Über Jahre hat sie die New Yorker High Society ausgenommen und auf deren Kosten...
Ozan K. hat sich jahrelang als Arzt ausgegeben, ist angeklagt wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung.
Madoff Investment Securities war lange Zeit eine der großen in der New Yorker Finanzwelt. Der 70-jährige Firmengründer Bernard L. Madoff wurde gestern früh verhaftet.
Das Betrugssystem war verblüffend einfach. Es war ein Schneeballsystem. Bernard Madoff zahlte seine üppigen Zinsen an die alten Kunden mit dem Geld der neuen Kunden. Das ging so lange.
Regelmäßig gehen solche Geschichten von Menschen, die sich für jemand anderen ausgeben oder sich mit Hilfe von Betrugsmaschen bereichern, durch die Medien, weil sie aufgeflogen sind. Wobei sie eigentlich genau das immer verhindern wollen. Der Antrieb für die meisten Hochstaplerinnen und Hochstapler ist Macht und Einfluss, sozialer Aufstieg und Aufmerksamkeit und am Ende natürlich auch Geld, an das sie mit ihren Betrügereien und erfundenen Geschichten kommen. Der beste Hochstapler, so heißt es, ist jener, der niemals enttarnt wird. Aber nicht allen gelingt das. Und das war in der Geschichte auch schon so. Denn Hochstapelei ist kein Phänomen unserer Tage. Schon seit der Antike gibt es viele Menschen, die sich Lügengeschichten ausgedacht haben, um etwa jemand anderes zu sein. So wurde auch im alten Rom von Hochstaplern berichtet. Und in den östlichen römischen Provinzen zum Beispiel soll es eine Zeit lang gleich drei Männer gegeben haben, die behaupteten, Kaiser Nero zu sein. Solche Art der Hochstapelei war über die Jahrhunderte weit verbreitet. Die Welt war voll von falschen Königen, Prinzen, Grafen und anderen Adligen. Aber es gab natürlich auch andere Hochstapler, die verkauften den Eiffelturm oder Inseln, die es gar nicht gab. Oder sie arbeiteten als Ärzte, ohne jemals Medizin studiert zu haben. Aber was genau ist Hochstapeln eigentlich? Und was treibt diese Menschen an, sich solche Geschichten auszudenken, vorzugeben, jemand anderes zu sein, als sie wirklich sind? Und das jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang durchzuhalten? Und welche Gemeinsamkeiten haben die großen Hochstapler der Geschichte, wie zum Beispiel Wilhelm Vogt, der als Hauptmann von Köpenick die Behörden an der Nase herumführte, oder Viktor Lustig, der den Eiffelturm verkaufte, oder Frank William Abagnale, der verkörpert von Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can als dreister Hochstapler Filmgeschichte schrieb? Und wie kam man ihnen auf die Schliche? Manche Hochstapler werden vermutlich nie enttarnt oder halten zumindest jahrzehntelang ihre erfundene Biografie aufrecht, bis sie dann doch auffliegen. Bei einem der bekanntesten deutschen Hochstapler ging es dann aber relativ schnell. Und zwar bei Konrad Kujau. Er ging als Fälscher der Hitler-Tagebücher in die Geschichte ein.
Ich habe schon etwas beschissen, aber es hat auch viel, viel Freude gemacht. Vor allem wenn man die großen Experten mal richtig aufs Kreuz legen kann. Und das macht wirklich die beste Freude.
Konrad Kujau, 1985 in der ZDF-Spielshow Na sowas, moderiert von Thomas Gottschalk. 1983, zwei Jahre zuvor, hatte das Magazin Der Stern Auszüge aus den angeblichen Tagebüchern von Adolf Hitler veröffentlicht. Damals eine Sensation. Aber diese Tagebücher gab es gar nicht in echt. Konrad Kujau hatte sie gefälscht. Konrad Kujau hatte schon von klein auf ein großes Talent zum Zeichnen und Malen. Gekonnt ahmte der Antiquitätenhändler die Handschrift Adolf Hitlers nach und dachte sich die angeblichen Tagebücher aus. Maximilian Kutzner ist Historiker und hat die Geschichte rund um die gefälschten Hitler-Tagebücher erforscht.
Zwischen 1978 und 83 hatte der Fälscher Konrad Kujau die Stücke gefälscht und zunächst auch ganz unterschiedlichen Sammlern von NS-Devotionalien angeboten und ab 1980 dann auch Heidemann, und da beginnt eigentlich diese verhängnisvolle Geschichte.
Gerd Heidemann ist zu der Zeit Sternreporter und er geht Konrad Kujau auf den Leim.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es da unterschiedliche Gerüchte gegeben und Mutmaßungen, dass solche Bücher existieren könnten, aber niemand wusste Genaueres darüber.
Der gefeierte Journalist Heidemann hatte in dieser Zeit schon eine ausgeprägte Faszination für die NS-Zeit. 1973 kaufte er einem Bonner Unternehmer die ehemalige Yacht von Hermann Göring ab. Als er das renovierungsbedürftige Boot wieder verkaufen wollte, zeigte ihm der potenzielle Kaufinteressent ein Tagebuch Adolf Hitlers. Davon hatte Heidemann noch nie etwas gehört. Das angebliche Hitler-Tagebuch stammte von Konrad Kujau. Und hier nahm die Geschichte ihren Lauf. Heidemann nahm Kontakt zu dem damaligen Antiquitätenhändler auf, der auch mit NS-Devotionalien handelte.
Seit 1980 hatte Gerd Heidemann insgesamt 62 Klatten und weitere Stücke angekauft und das im Auftrag des Verlages Unna und Jahr. Und er hatte dafür insgesamt 9,3 Millionen D-Mark bezahlt. Am 25. April 1983 wurden dann erste Exemplare der Bücher auf einer international besetzten Pressekonferenz gezeigt. Und sofort, also wirklich unmittelbar, wurden Vermutungen laut, das müssen Fälschungen sein.
Das Magazin Stern hatte an diesem Tag zur Pressekonferenz geladen. Aber fast sofort schlagen den Zeitungsmachern Zweifel an der Echtheit von Hitlers Handschrift und an den Tagebüchern generell entgegen. Auch weil es Adolf Hitler gehasst haben soll, irgendetwas aufzuschreiben.
Fast alle Zeitzeugen, die Hitler wirklich aus nächster Nähe auch erlebt haben, seinen Alltag begleitet haben, haben gesagt, Quatsch, er hat nie Tagebuch geführt. Also er hatte eine regelrechte Schriftallergie. Und das haben ihm auch alle Leute, die sehr nah an Hitler dran waren, bestätigt.
Und bald belegen zwischenzeitlich beauftragte Gutachten, die vermeintlichen Hitler-Tagebücher wurden auf Nachkriegspapier geschrieben. Auch weitere Untersuchungen beweisen, sie sind Fälschungen. Insgesamt hat es allerdings eine Weile gedauert, bis man Konrad Kujau auf die Schliche kam. Es gab sogar einige anerkannte Historiker, die auf ihn hereinfielen. So gekonnt hatte Kujau gefälscht. Oder so sehr wollten die Beteiligten an die Echtheit der Tagebücher glauben. Die gefälschten Hitler-Tagebücher lösten einen der größten Presseskandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Reporter Gerd Heidemann wurde verurteilt, weil er wohl einen Teil des Geldes unterschlagen hatte. Konrad Kujau wanderte für den Betrug ebenfalls ins Gefängnis. Nach seiner Haftstrafe machte er dann aber Karriere als Künstler und wurde zum Liebling der Medien.
Man kann nur darüber streiten, also ich muss sagen, mich nervt einer, der Kinder verhaut, auch mehr als einer, der den Stern bescheißt, aber das darf man eigentlich gar nicht laut sagen.
Er ist auch dann als Künstler tatsächlich gefragt. Vorher hat er ja auch Kunstwerke gefälscht. Also man konnte bei ihm alles bestellen und er hat es dann halt gemacht und er hat es verkauft. Später hat er dann unter seinem Namen Kunstwerke verkauft und die sind mittlerweile unter Sammlern auch so wertvoll, dass jetzt schon wieder Kujaus gefälscht werden. Das heißt also Kunstwerke, die seinen Namen tragen. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, Kujau war das, was andere in ihm sehen wollten. Er hat das erzählt, was andere von ihm hören wollten, und er fälschte eben auch das, was andere von ihm haben wollten. Natürlich ist er ein Betrüger und natürlich ist er ein Hochstapler gewesen, aber zu der Geschichte gehören immer zwei.
Der Journalismus scheint immer wieder anfällig für Hochstapelei zu sein. Für den Scoop, also die sensationelle Meldung, die man als erster vor allen anderen hat, legt man Zweifel offenbar auch gerne mal beiseite. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fall Klaas Relotius. Er machte mit erfundenen Geschichten beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel Karriere. Bis er im Jahr 2018 durch die Recherchen eines Kollegen aufflog. Oder Jason Blair, der für die New York Times arbeitete und systematisch Zitate, Reportagen und Interviews fälschte und 2003 ertappt wurde. Auch der Schweizer Journalist Tom Kummer gehört in diese Kategorie. Er wurde im Jahr 2000 entlarvt. Kummer hatte komplett erfundene Interviews von Hollywood-Stars wie Brad Pitt oder Sharon Stone an viele Medien verkauft und wurde dafür gefeiert. Aber wer jetzt denkt, das gäbe es nur im Printjournalismus, weit gefehlt. Im Fernsehen geht es statt um hohe Auflagen eben um hohe Einschaltquoten. Und je sensationeller die Geschichte, umso besser. 1996 stand ein gewisser Michael Born vor dem Landgericht Koblenz und wurde unter anderem wegen Betrugs, Tierquälerei und Vortäuschung von Straftaten in gefälschten Reportagen zu 4 Jahren Haft verurteilt. Jahrelang hatte der freie Fernsehjournalist Fake-Berichte für Fernsehformate wie Spiegel TV geliefert. Viele seiner Freunde und Bekannten hatte er als Darsteller engagiert. Einer seiner aufsehenerregendsten Beiträge war der, als ein Bekannter vor laufender Kamera an einer vermeintlichen Colorado-Kröte leckte und angeblich vom giftigen Sekret einen Rausch bekam. In Wahrheit handelte es sich um Kondensmilch.
Die geheimnisvolle Frau wird zunächst ins Armenspital nach Bristol gebracht. Aber auch dort findet niemand heraus, wer sie ist und woher sie kommt und in welcher seltsamen Sprache sie redet.
Und dann holten sie diesen Portugiesen, wie hieß er noch gleich? Ach ja, Manuel Einesso. Und der tat so, als würde er mich verstehen. Lächerlich.
Manuel Einesso stammt vom malaiischen Archipel und ist ein Bekannter der Worrells. Er übersetzt vermeintlich, was Karabu ihm erzählt. Sie stamme angeblich aus Sumatra, aus Yawasu. Sie sei von chinesischen Seeräubern entführt und als Sklavin verkauft worden. Ihr Vater sei ein reicher Fürst aus Aceh.
Ach, der hat mich sofort als Hochstaplerin entlarvt und spielte mit. Aber was sollte ich machen? Und dann habe ich ihm noch auf Englisch zugeflüstert, ich sei nach wochenlanger Schiffsreise über Bord gesprungen und habe mich mit letzter Kraft an die englische Küste gerettet. Und er hat dann so getan, als würde er das alles brav übersetzen.
Prinzessin Karabu aus Yawasu war Anfang des 19. Jahrhunderts eine Berühmtheit in England. Die Zeitungen berichteten begeistert über sie. Die falsche orientalische Prinzessin war so etwas wie der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Vogt für Deutschland. Der lebte etwas später als Prinzessin Karabu, von Mitte des 19. Jahrhunderts an bis in die 1920er Jahre. Und ist als Hauptmann von Köpenick in die Geschichte eingegangen.
Die ganze Halt! Front! Richt euch! Augen gerade aus! Achtung! Bajonett pflanzt auf! Es verlässt oder betritt kein Mensch das Rathaus ohne meine persönliche Erlaubnis. Belagerungszustand, verstanden? Herr Bürgermeister von Köpenick, auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie für verhaftet.
Es ist der 16. Oktober 1906, als ein Trupp Soldaten in das Rathaus von Köpenick eindringt. Ihr Anführer stellt sich als Hauptmann des 1. Garderegiments zu Fuß vor. Der verhaftete Bürgermeister soll von einem Schutzmann zur Polizeiwache nach Berlin gebracht werden, aber nicht bevor eine Sache erledigt ist.
Sie machen sofort einen vollständigen Kassenabschluss. Ich nehme das Geld vorläufig in Verwahrung.
Mit dem Geld macht sich der angebliche Hauptmann so schnell es geht aus dem Staub. Seine angeheuerten Soldaten ahnen nichts von dem Betrug. Ein klein wenig profitieren sie aber trotzdem.
Kaufen Sie in der Bahnhofswirtschaft jedem Mann ein Bier und eine Bockwurst.
Zurück in Berlin legte Wilhelm Vogt seine Hauptmannuniform ab und freute sich noch 10 Tage lang über seinen erfolgreichen Coup. Dann wurde er verhaftet. Das Berliner Landgericht verurteilte ihn unter anderem, weil er unbefugt eine Uniform getragen hatte. Die hatte er sich in der Stadt zusammengekauft. Und offenbar glaubhaft verkleidet, gelang es ihm, ein paar Soldaten eines Gardekorps der preußischen Armee, die gerade in Berlin unterwegs waren, zu unterstellen. Denen erzählte er, er habe den Befehl, den Bürgermeister von Köpenick festzusetzen. Später vor Gericht wurde ihm auch angelastet, er habe die öffentliche Ordnung gestört, jemanden unerlaubt verhaftet, betrogen und Urkunden gefälscht. Dafür sollte er 4 Jahre ins Gefängnis. Aber Kaiser Wilhelm II. Hat ihn begnadigt, sodass Wilhelm Vogt schon 1908 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Ist also jemand, der als Hochstapler unterwegs ist, auch gleichzeitig immer ein Urkundenfälscher und Betrüger? Genau darüber spreche ich jetzt mit Tobias Becker. Tobias ist momentan Gastprofessor für neuere und neueste Geschichte an der FU Berlin. Hallo Tobias.
Hallo Mirko.
Du forschst zu Hochstaplern. Das wäre jetzt, ehrlich gesagt, für mich gar nicht unbedingt das erste Feld, das ich mir aussuchen würde, wenn ich zu etwas forschen würde. Was ist denn an Betrügern und Hochstaplern in der Geschichte so interessant?
Ja, also für mich ist es auch nicht unbedingt das erste Feld. Es ist mehr so eine Art Liebhaberprojekt, das ich zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin betreibe. Und was wir daran so interessant finden, ist, dass einfach in der Figur des Hochstaplers oder der Hochstaplerin, die gibt's ja auch, dass sich da vieles in einer Gesellschaft bündelt oder man vieles untersuchen kann, was einen interessiert. Ob das jetzt politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle Bereiche sind, also wie Leute auftreten und wie sie in der Gesellschaft gesehen haben und welche Rollen wir eigentlich auch auf dem sozialen Parkett spielen und wie man die vielleicht auch manipulieren kann.
Du schreibst ja sogar von einer Kulturgeschichte der Täuschung. Also bei Kulturgeschichte denke ich an alles Mögliche, eher an schöne Bauten, Gemälde und solche Dinge, aber nicht an Täuschung und Hochstapelei. Wieso ist das für dich denn Kulturgeschichte?
Neben der Hochkultur und der Populärkultur interessiert sich die Kulturgeschichte eben ja im Grunde eigentlich für alle Bereiche, an die man denken kann und eben auch für die Hochstapler, weil die eben über die Kultur einer Zeit eine ganze Menge aussagen und natürlich auch quasi Teil dieser Kultur sind. Also natürlich gibt es jede Menge Theaterstücke, Filme, Bücher, Medienberichterstattung über Hochstapler und insofern verzahnen die eigentlich auch diese ganzen unterschiedlichen kulturellen Bereiche sehr schön.
Jetzt muss man sagen, ich habe gerade auch von Betrügern gesprochen, aber ein Betrüger muss ja nicht unbedingt ein Hochstapler sein und andersrum ein Hochstapler kein Betrüger. Was zeichnet denn einen Hochstapler genau aus und was unterscheidet ihn von einem Betrüger? Wo sind da die Grenzen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu fassen, weil das eigentlich, und das macht es eben so interessant, das Thema eine Zuschreibung von außen ist oder auch vielleicht eine Selbstzuschreibung, dass man sich als Hochstapler bezeichnet, weil Hochstapler quasi in den Augen der Gesellschaft ist das weniger anstößig, klingt auf jeden Fall netter als jetzt Betrug. Ja? Betrug wäre erstmal, ich verschaffe mir irgendwie Geld, ich verschaffe mir einen Vorteil und dergleichen, während Hochstapler, ja, manche nennen sie die Elite der Verbrecherwelt um 1900 und dergleichen. Das sind sozusagen die Künstlerinnen und Künstler unter den Verbrechern. Und wir haben auch durchaus Fälle vor Gericht, wo Leute drauf bestehen, nein, ich bin kein Betrüger, ich bin ein Hochstapler, einfach weil das irgendwie besser aussieht und man dann vielleicht auch mit einer geringeren Strafe davon kommt. Und das ist gleich der nächste wichtige Punkt, dass man nämlich für Hochstapelei an sich gar nicht vor Gericht verurteilt kann. Also diesen kriminellen Tatsachbestand gibt es nicht, sondern wenn Leute verurteilt werden und dann ist von Hochstapelei die Rede, dann geht es oft um Dinge wie Amtsanmaßung, Missbrauch von Titeln, Betrug, tatsächlich Urkundenfälschung und dergleichen. Dafür kann man gerichtlich belangt werden, aber jetzt nicht einfach, wenn man sich für jemand anders ausgibt und jetzt davon keinen Vorteil hat, beziehungsweise die andere Person dann keinen direkten Nachteil.
Wann taucht denn dieser Begriff zum ersten Mal in der Geschichte auf und in welchem Zusammenhang?
Das ist natürlich nicht ganz genau zu fixieren, aber so im frühen 18. Jahrhundert findet man die ersten Beispiele und zwar im Rotwelschen, also mehr oder weniger in der Gaunersprache. Und da bezeichnet der Hochstapler also im Grunde ein Bettler, der bettelt aber, sagen wir mal, auf einer höheren Ebene und darüber geht das dann langsam in die allgemeine Sprache auch ein, spielt aber vor dem 19. Jahrhundert keine wirklich große Rolle. Es ist wirklich erst im 19. Jahrhundert, dass der Begriff weitere Verbreitung findet und dann das Wort auch am Ende des 19. Jahrhunderts, das Verb des Hochstapelns, ja, in die Allgemeinsprache eingeht und dass das insgesamt auch ein größeres Thema wird.
Berühmte deutsche Hochstapler, über die wir auch in diesem Podcast hier sprechen, sind zum Beispiel der Schriftsteller Karl May oder Friedrich Wilhelm Vogt, kennt man natürlich als Hauptmann von Köpenick. Aber du hast dich eingehender mit jemand anderem beschäftigt, nämlich mit Harry Domela. Wer ist denn das?
Ja, Harry Domela, eine sehr interessante Figur. Und hier fängt im Grunde auch schon das Problem an. Wer ist das? Also das können wir zum Teil gar nicht so genau sagen, weil wir haben es hier wirklich mit einem klassischen und vielleicht auch einem der bekanntesten Hochstapler in der zumindest deutschen Geschichte zu tun. Wir wissen, dass er so 1904/5 im Baltikum geboren wurde, dass er dann in den Freikorps aktiv war, also in diesen paramilitärischen Organisationen der Weimarer Republik. Dass er quasi ja in Abwesenheit verurteilt wurde im Baltikum. Das heißt, er konnte nicht nach Hause zurückkehren. Er hielt sich in Deutschland auf, hatte aber eben auch keinen deutschen Pass. Insofern war er ein Staatenloser. Und damit beginnt im Grunde auch das Schicksal Harry Domelas, dass er keiner normalen Arbeit nachgehen kann, dass er ja keine Wohnung hat und so weiter. Und darüber gleitet er so langsam in eine kleinkriminellen Karriere ab. Und über diese kleinkriminellen Karriere, die quasi Schritt für Schritt so eine Art Aufstieg erlebt in der Unterwelt, landet er dann schließlich quasi bei der Elite der Verbrecherwelt, bei den Hochstaplern.
Was ist denn an ihm so faszinierend, dass du dich auch so eingehend mit ihm beschäftigst?
Ja, also Harry Domela, er beginnt quasi so langsam mit Betrügereien. Er beginnt, sich andere Namen zuzulegen, ja, als Baron Buschhofen oder als Fürst von Liefen oder als er von Baron Korf ist er unterwegs. Und er lebt eben so langsam einen Aufstieg über verschiedene Etappen. Das ist wirklich so eine ganze Saga oder so eine Art, ja, verschrobener Bildungsroman. Und am Ende wird er dann, als er in Erfurt in einem Hotel absteigt, als Kronprinz Wilhelm erkannt. Also so beschreibt er das zumindest in seinen Memoiren. Und auf die müssen wir da auch bei dieser Geschichte ganz stark vertrauen. Und wie sehr wir ihm vertrauen können, ist natürlich eine Frage. Und das ist quasi der Höhepunkt seiner Karriere, dass er über mehrere Wochen hinweg so im Thüringer Raum als Kronprinz Wilhelm lebt und eben dort auch hofiert wird. Und ja, in der feinen Gesellschaft unterwegs ist, kostenlos in Hotels logiert, Abendgesellschaften besucht und dergleichen. Und die Leute freuen sich alle sehr, dass sie diese Berühmtheit bei sich vor Ort haben.
Allerdings muss man sagen, das hat nicht so lange angedauert. Man kam ihm dann auf die Schliche. Wie ist das denn gelungen?
Ja, da gibt es quasi nicht den einen Moment, wo er auffliegt, sondern die Angst aufzufliegen begleitet ihn eigentlich schon diese ganze Zeit, weil die Zeitungen in Thüringen anfangen darüber zu berichten, dass der Kronprinz sich dort aufhält, während der eigentliche Kronprinz beim Studium in Bonn ist. Und naja, irgendwann werden diese Zeitungen vielleicht auch mal außerhalb des regionalen Raumes gelesen und davor hat er eben große Angst und das wird eben, desto länger er sich in dieser Identität oder sich für diese Identität ausgibt, desto schwieriger wird das und irgendwann ist dann klar, dass ihm die Polizei auf den Fersen ist. Er flieht nach Köln unter einem anderen Namen wiederum, will in die Fremdenlegion eintreten und wird dann am Bahnhof von der Polizei verhaftet und dann vor Gericht gestellt.
Ja, und das hast du vorhin schon gesagt, Hochstapelei ist ja kein Straftatbestand, war damals auch schon so. Wegen welcher Straftatbestände hat man ihn denn damals verurteilt?
Ja, auch das ist wieder gar nicht so einfach, weil eben auch viele, die er sozusagen übers Ohr gehauen haben, gar nicht gegen ihn aussagen wollten. Also einmal, weil es ihnen peinlich ist, das haben wir oft in solchen Fällen von Hochstapelei, die wollten dann da gar nichts mehr mit zu tun haben. Oder zum Beispiel der Hoteldirektor, in dessen Hotels Domela über längere Zeit gewohnt hat, der hat sogar für ihn ausgesagt vor Gericht, weil der meinte, er hat sich so gut mit dem unterhalten, das war quasi die Kosten für Domela kostenlosen Hotelaufenthalte, hat das absolut aufgewogen. Und dann hat man quasi so die Betrügereien, deren man habhaft werden konnte und die er auch vorher schon begangen hatte, so mehr oder weniger zusammengezählt. Und das ergab dann eine Haftstrafe von 7 Monaten für Rückfallbetrug, weil er eben schon Polizei bekannt war und auch in der Vergangenheit schon Betrügereien begangen hatte. Darauf hat man dann noch die Untersuchungshaft angerechnet. Also es war keine wirklich schwerwiegende Haftstrafe, muss man sagen.
Wie ging es denn mit ihm nach seiner Haft weiter? Hat er sich losgesagt von der Hochstapelei oder hat er dann erst richtig losgelegt?
Ja, hier wird es dann richtig interessant. Da beginnt das, was wir quasi die zweite Karriere der Hochstaplerin oder des Hochstaplers nennen. Also Domela war schon zum Zeitpunkt des Prozesses auch durch die davorhergehende Presseberichterstattung eine Berühmtheit. Also der Name war bekannt. Auch alle überregionalen Zeitungen haben über diesen Prozess berichtet. Und nun im Gefängnis schreibt er mit der Hilfe von anderen, das ist auch ein bisschen unklar, seine Memoiren, Der falsche Prinz. Und das wird nun einer der großen Bestseller der Weimarer Republik, könnte man sagen. 120.000 verkaufte Exemplare. Also ja, wirklich ein sehr erfolgreiches Buch, das auch weit rezensiert wird. Er wird von Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und so weiter hofiert. fotografiert. Dieses Buch, seine Lebensgeschichte, wird dann sogar verfilmt. Die Hauptrolle spielt natürlich Domela selbst und von den Einnahmen kauft er sich ein Kino in Berlin, wo dann auch nur der Film seines Lebens mit ihm selbst in der Hauptrolle läuft. Also ja, eine zweite Karriere, eine Medienkarriere und eben eine große Sache in der Weimarer Republik, die sich darin eben in vielem wiedererkannt und auch entlarvt fühlte.
Die Weimarer Republik, für dich besonders interessant in deiner Forschung. Warum denn gerade diese Zeit?
Ja, also die Weimarer Republik selbst hat sich eigentlich schon so als eine Hochphase der Hochstapelei gesehen. Das war ein großes Thema in den Medien und das begegnet uns eben auch in vielen berühmten Romanen und Filmen der Zeit, also Vicky Baums Menschen im Hotel zum Beispiel, aber auch noch viele weitere Beispiele. Und man kann eigentlich gar nicht so sehr sagen, dass wirklich das eine Hochkonjunktur der Hochstapelei war in der Weimarer Republik, aber die Weimarer Republik selbst hat es eben als ein Phänomen gesehen, das Hochkonjunktur hatte und worin sie sich spiegelt. Und dahinter steht natürlich dieser tiefe Transformationsprozess quasi in allen Bereichen. Ja, die Staatsform ändert sich mit der Revolution und der Weimarer Republik. Die Gesellschaft wird umgewälzt. Ja, Leute, die vorher nichts zu sagen hatten, kommen jetzt vielleicht in hohe Positionen oder es ändert sich gar nicht so viel. Darauf wirft eben die Geschichte von Domela einen Blick, dass wir zwar in der Republik leben auf einmal, aber viele Leute eben auch weiterhin Monarchisten sind und eben Fans des Kronprinzen. Die Kultur ändert sich und so weiter. Und in solchen Phasen, das scheinen auch irgendwie Hochkonjunkturphasen der Hochstapelei zu sein, ähnlich dann auch schon die Zeit um 1900 mit der Urbanisierung, Industrialisierung, auch Internationalisierung und so. Es verändert sich sehr viel. Sehr viel wird in Frage gestellt. Und vor allem in solchen Perioden scheint es eine größere Sensibilität für das Thema zu geben, auch wenn es quantitativ vielleicht gar nicht mehr ist als zu anderen Zeiten.
Könnte man den Hochstapler auch als Gesellschaftskritiker bezeichnen, als Kritiker an den Reichen und Mächtigen, an den bestehenden Verhältnissen?
Ja, auf jeden Fall indirekt. Also Domela hat sich in seinem Buch, in seinen Memoiren dann so ausgegeben. Er hat quasi diese Geschichte durchexerziert sozusagen, um die Weimarer Republik und eben die alten Monarchistinnen und Monarchisten ein Stück vorzuführen. Das hängt aber auch damit zusammen wahrscheinlich, dass Leute, die an dem Buch mitgeschrieben haben, der Kommunistischen Partei nahestanden und dass denen das sehr gut ins Zeug gepasst hat. Es ist wahrscheinlich eher anzunehmen, dass Domela in diese Rolle reingerutscht ist und dann die einfach so lange weitergespielt hat, wie das ging, weil er ansonsten auf der Straße gelebt hat und eben keinen Pass hatte und dergleichen. Das heißt, ja, die Hochstaplerinnen und Hochstapler selbst mögen sich für Gesellschaftskritikerinnen dann ausgeben. Für sie spielt das wahrscheinlich in der ersten Instanz keine so große Rolle, aber wenn es dann um die Rechtfertigung und die Medialisierung geht, dann kommt die Gesellschaftskritik stärker nach vorn, beziehungsweise dann eben auch in den Augen derjenigen, die dann solche Geschichten interpretieren fürs Publikum.
Sehr spannend. Vielen Dank dir für den Blick auf die Geschichte der Hochstapelei, ganz speziell in Deutschland und für die Einblicke auch in einzelne Biografien.
Vielen Dank, Mirko.
In der jüngeren Geschichte war also die Weimarer Republik eine Hochzeit der Hochstapelei. Die Welt war damals im Umbruch. Am Ende des Ersten Weltkriegs kam es 1918 zur Revolution. Das Kaiserreich fiel und Deutschland wurde 1919 zum ersten Mal eine demokratische Republik. Und in solchen Zeiten, in denen sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse radikal ändern und die Menschen in großer Unsicherheit leben, blühte die Hochstapelei. Und das galt natürlich auch für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder zur Jahrhundertwende in Deutschland. Damals lebte in Sachsen ein gewisser Karl Friedrich May. Der Schriftsteller hatte es mit seinem Werk im ausgehenden 19. Jahrhundert zur Berühmtheit gebracht. Fast jeder hatte damals mindestens eines seiner Bücher gelesen. Am 4. April 1899 trat er eine große Orientreise auf dem Dampfschiff Preußen von Italien aus an. Auch einige seiner Leser waren an Bord und glaubten, Old Shatterhand reise jetzt in sein nächstes Abenteuer. Karl May hatte nämlich behauptet, er selbst sei Winnetous Blutsbruder und ein Weltreisender, der alle seine angeblich erlebten Abenteuer dann literarisch verarbeitet habe. Dabei war der Schriftsteller zuvor noch nie außerhalb Europas gewesen. Auf dem Dampfschiff Preußen wollte der 57-Jährige nun zum ersten Mal auf große Reise gehen. Und ausgerechnet jetzt wurde er enttarnt.
Karl May hat sich seine ungeheuren Schieß-, Reit- und Faustschlag-Wundertaten nicht bloß in Oberlößnitz bei Dresden, sondern auch in dem lieblichen Radebeul aus den Fingern gesogen.
Angestoßen von der Frankfurter Zeitung erschien eine Welle von Zeitungsartikeln und Leserbriefen in den vielen Zeitungen des Kaiserreichs. Sie drückten eine immer größer werdende Skepsis an der Glaubwürdigkeit des Autors aus. Und so war Karl May, das Kind einer armen Weberfamilie, das als junger Mann mehrmals im Zuchthaus saß und sich mit Winnetou und Old Shatterhand in die bürgerlichen Herzen befördert hatte, am Ende vor allem eins: ein Hochstapler. Übrigens, May führte sogar einige Zeit einen Doktortitel, ohne je eine Universität besucht zu haben. Aber die Hochstapelei ist keine Sache der Moderne. Auch schon in der Antike sind Hochstapler bekannt. Unter den berühmtesten Hochstaplern dieser Zeit war auch ein gewisser Alexander von Abonotechos.
Schulterlange Haare, Schläfenzöpfe, ein purpurfarbenes Gewand, darüber einen weißen Mantel und in der Hand ein Sichelschwert wie Perseus. In der Mitte des 2. Jahrhunderts erfindet ein gewisser Alexander einen neuen Kult. In der Nähe der Stadt Abonotechos an der anatolischen Schwarzmeerküste entsteht ein neues Heiligtum. Es ist ein Trick, den Alexander gemeinsam mit einem Freund ausheckt, wie uns der Satiriker Lukian berichtet.
Als sie nach Chalkedon kamen, vergruben sie im Heiligtum Apollons, dem ältesten Heiligtum der Stadt, bronzene Tafeln, auf denen geschrieben stand, dass Asklepios mit seinem Vater Apollon alsbald in Pontos ankommen und Abonotechos in Besitz nehmen werde.
Als diese bronzenen Tafeln gefunden werden, glauben die Menschen, etwas Sensationelles in der Hand zu haben und beginnen, einen Tempel zu errichten. Alexander begibt sich in der Nacht zur Baustelle und versteckt dort ein Gänseei. Darin hat er eine winzige, neugeborene Schlange versteckt. Die Naht der Eierschale ist geschickt mit weißem Wachs und Bleiweiß verklebt. Als die Bauarbeiten am nächsten Tag wieder in vollem Gang sind, kehrt Alexander zur Tempelbaustelle zurück.
Als Alexander an der Grube angekommen war, stieg er ins Wasser, sang mit lauter Stimme Hymnen auf Asklepios und Apollon und rief den Gott an, er solle auf gut Glück in die Stadt kommen. Dann hob er das Ei mitsamt dem Wasser und dem Schlamm heraus. Er nahm es in die Hände und sagte, schon halte er den Asklepios. Nun zerbrach er das Ei, nahm die winzige Schlange in seine hohle Hand und die Anwesenden sahen, wie sie sich bewegte und um seine Finger ringelte.
Die Menschen schreien auf und heißen den neuen Gott willkommen. Das neue Heiligtum wird dem Schlangengott Glykon geweiht. Hier gibt es Orakel, Heilung und Mysterienkult aus einer Hand. Und Alexander wird zum neuen Propheten.
Ja, die Geschichte von Alexander von Abonotechos ist so unglaublich, dass niemand sie glauben würde, wenn wir nicht auch tatsächliche Zeugnisse hätten und Beweise, dass er tatsächlich existiert hat.
Angelos Chaniotis ist Althistoriker und arbeitet in Princeton am Institute for Advanced Study. Er hat auch zum falschen Propheten aus Abonotechos geforscht und dem neuen Gott Glykon.
Eine Riesenschlange, die eine Maske trug. Mit der Maske sah er so aus wie ein Philosoph mit langem Haar und großen Ohren, um eben die Bitten der Menschen zu hören, und mit langem Bart. Und diese Schlange gab Orakel, heilte und versicherte den Menschen ein besseres Leben nach dem Tod. Wie gesagt, das klingt unglaublich. Wir haben aber Münzen der Stadt mit der Statue von dieser Schlange. Eine große Statue der Schlange ist auch im heutigen Rumänien gefunden worden. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass dieser Alexander von Abonotechos existiert hat und auch, dass er diese Religion gegründet hat. Warum hat man ihm geglaubt? Man hat ihm geglaubt, das erklärt Lukian gleich am Anfang der Schrift, die er geschrieben hat. Die Menschen werden von zwei Tyrannen beherrscht. Das sind Angst und Hoffnung. Sie haben Angst vor Krankheit und so weiter, auch von der Zukunft. Und sie haben Hoffnungen. Und jemand, der die Menschen manipuliert in Bezug auf diese zwei Emotionen, kann reich werden. Er verkaufte auch Medikamente im Zusammenhang mit diesem Kult. Und der Kult war beliebt, weil Alexander in einem Paket, das den Pilgern und Besuchern des Heiligtums verkaufen konnte, was sie sonst in drei unterschiedlichen Heiligtümern finden würden. Sein Heiligtum war gleichzeitig eine Orakelstätte, eine Heilungsstätte und auch der Ort von einem Mysterienkult. Man wurde in Mysterien eingeweiht und diese Einweihung versicherte, dass nach dem Tod jemand nicht wiedergeboren wird. Denn die Wiedergeburt ist manchmal riskant. Man weiß ja nicht, ob man als König oder als Hund wiedergeboren wird. Und der Kult dauerte Jahrzehnte.
Aber nicht nur die Religion bot in der Antike ein weites Betätigungsfeld für Hochstapler, wie jenem falschen Propheten Alexander. Weit verbreitet war Hochstapelei auch, wenn es um die Nachfolge von Königen ging. So behauptete ein gewisser Herakles, ein angeblich illegitimer Sohn von Alexander dem Großen zu sein, nachdem der im Jahr 323 vor Christus in Babylon gestorben war. Natürlich war das Unsinn. Und auch vor ganzen Gemeinden machte die Hochstapelei nicht Halt. Etwa wenn ein Ort behauptete, eine Kolonie Athens oder Spartas oder angeblich von irgendeinem großen Helden der Antike gegründet worden zu sein. Und besonders skurril ist die Geschichte der drei falschen Neros, nachdem Kaiser Nero Anfang Juni im Jahr 68 bei Rom gestorben war.
Nach dem Selbstmord von Nero für mindestens 2 Jahrzehnte gab es Personen in dem griechischen Osten, die behaupteten, sie seien Nero. Nero sei niemals gestorben und sie versuchten, ihre Herrschaft irgendwo im Osten zu etablieren, wo Nero sehr beliebt war. Denn die Griechen im Osten haben nicht den Brand von Rom erlebt, sondern kannten Nero eigentlich als einen Wohltäter und Befreier von Steuer. Nero war sehr beliebt und es gab Neronen für mehrere Jahrzehnte.
Prinzessin Carabou wird der Liebling der vornehmen Gesellschaft in Bristol und Umgebung. Sie lebt auf dem Anwesen der Worrells. Sie gibt Interviews, ist der Mittelpunkt bei jedem Fest. Wissenschaftler wollen mehr über ihr Leben auf Yawassu wissen.
War das ein angenehmes Leben? Ich habe ihnen dann irgendeinen Quatsch über meinen Gott Ala Tala erzählt, eine Karte meiner angeblichen Reiseroute gezeichnet und ein Alphabet meiner Fantasiesprache aufgeschrieben. Und dann kam sogar jemand von einer Tageszeitung in Bristol, der mich für einen Artikel gezeichnet hat.
Die Geschichte ist voll von falschen Adligen oder falschen Propheten. Manches entpuppte sich allerdings später als reines Märchen. Zum Beispiel die Geschichte, dass es angeblich einen Papst gegeben habe, der tatsächlich eine Päpstin gewesen sei. Und zwar namens Johanna. Darüber gibt es viele Bücher und Filme. Für die meisten Historikerinnen und Historiker gehört diese Geschichte aber ins Reich der Legenden. Genauso wie die vom Baron von Münchhausen, der seinen Freunden im 18. Jahrhundert jede Menge Lügengeschichten aufgetischt hat und dessen Geschichten dann später gegen seinen Willen von einem gewissen Rudolf Erich Raspe veröffentlicht wurden. Raspe kannte den in Bodenwerder lebenden echten Baron, der als Geschichtenerzähler bekannt war, und er hoffte sich durch die Veröffentlichung von dessen erfundenen Abenteuern einfach nur Geld. Das Buch wurde tatsächlich ein großer Erfolg. Darin schildert Raspe unter anderem die Geschichte vom sagenhaften Flug auf einer Kanonenkugel, den Münchhausen angeblich unbeschadet überlebt haben will. In den vergangenen Jahrhunderten sind unsere Möglichkeiten, jemanden zweifelsfrei zu identifizieren, immer besser geworden. Ausweise, so wie wir sie heute kennen, gab es lange nämlich gar nicht. Die Fotografie wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden und Passfotos konnte man mit den damaligen Plattenkameras allerdings noch gar nicht machen. Ab 1850 gab es im Deutschen Bund, also dem Vorläufer des Deutschen Reichs, zum ersten Mal eine Passkarte, allerdings ohne Foto. Das heißt aber nicht, dass es Hochstapler früher unbedingt leichter gehabt hätten. Denn schon in der Antike und im Mittelalter konnte man herausfinden, ob der Mensch, der vor einem steht, auch wirklich der war, der er vorgab zu sein. Und genau dazu forscht der Historiker Valentin Gröbner.
Die Techniken in der Antike des Identifizierens sind ein bisschen unfreundlicher. Da wurden die Leute, wenn sie Sklaven waren, einfach tätowiert. Die bekamen den Namen des Besitzers auf die Haut geschrieben. Und mit der Bürokratisierung der Welt durch die Einführung des Papiers ab dem 12., 13. Jahrhundert entstehen einfach immer mehr Dokumente, wo aufgeschrieben wird, wer ist. Die meisten Dokumente zur Identifikation werden über Leute angelegt, die nicht höheren Standes sind, ironischerweise. Das heißt, die Leute, von denen wir die ersten Personenbeschreibungen haben, mit deren Hilfe sie identifiziert werden können,
sind verurteilte Verbrecher oder Leute, die man zu Verbrechern erklärt hat, deren Namen man aufgeschrieben hat, weil die aus der Stadt verbannt worden sind. Leute, die höheren Standes sind, die erkennt man, weil sie mit einem großen Gefolge auftreten, weil sie die Wappen, die Abzeichen, die Waffen, das ganze teure Zeug auf sich tragen und mit sich tragen. Und die Leute werden erkannt an ihren Kleidern. Kleidern sind Wertgegenstände. Die meisten Leute können ihre Kleider gar nicht so häufig wechseln. Das heißt, die Kleider sind in gewisser Weise ein Teil der Person.
Und genau diese Regeln der Identifikation machte sich ein besonders dreister Hochstapler der Zeit zunutze. Thiele Kolub, alias Dietrich Holzschuh.
Es ist das Jahr 1283. In Köln und später in Neuss taucht ein alter Mann auf. Er behauptet, Friedrich II. Höchstpersönlich zu sein, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, in seinem Gefolge echte Ritter aus Feldzügen des ehemaligen Kaisers, Fürsten und Bauern.
Friedrich II. War zu diesem Zeitpunkt über 30 Jahre tot, aber das hat den und seine Anhänger nicht gestört. Der kann 1,5 Jahre sich halten. Der konnte seinen Anhängern und auch dem Rat von Köln Signa, also Zeichen, präsentieren. Und wir müssen uns das vermutlich als eine Art von Herrschaftszeichen vorstellen, die wahrscheinlich gemacht haben, dass er der wiedergekehrte König ist.
Der herrschende König, der Habsburger Rudolf I., lässt sich das Spiel des Hochstaplers aber nicht lange gefallen. 1285 lässt er den falschen Friedrich festnehmen. Der gesteht unter Folter die Hochstapelei. Als Ketzer und Fälscher wird er hingerichtet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Im 15. Jahrhundert ändert sich das insofern, als der Vorgang, dass jemand durch ein Stück Papier mit einem Stempel drauf identifiziert wird, so selbstverständlich ist, dass Leute mit gefälschten Urkunden sagen, sie sind der und der. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich ein Mann, der 1524 zuerst in Venedig und dann in Lissabon auftritt und der sagt, mein Name ist David Reuveni, ich bin der Bruder eines mächtigen jüdischen Königs im Osten, noch hinter den Osmanen, der sei bereit, mit 300.000 Mann sofort das Osmanische Reich anzugreifen, er braucht nur ein bisschen Geld. Und dann gibt es lokale jüdische Gemeinden, die sagen, mit dem stimmt was nicht. Und dann verschwindet er wieder. Aber das ist einer der vielen Leute, die auftreten mit schriftlichen Beweisen, großen Sendschreiben auf Hebräisch an den König von Portugal, an den Papst. Und wenn jemand mit einer guten antitürkischen Geschichte gekommen ist, konnte er seine eigene Hochstaplerrolle nicht schlecht begründen.
Ob eine Hochstapelei wirklich funktioniert, das hängt aber auch sehr vom Zeitgeist ab. Vor was haben die Menschen gerade Angst? Mit was sind sie unzufrieden? Thiele Kolub zum Beispiel nutzte aus, dass die Menschen damals mit dem Habsburger Rudolf nicht einverstanden waren und sich den alten Kaiser Friedrich zurückwünschten. David Reuveni nutzte die Angst der Obrigkeiten vor der Macht des Osmanischen Reichs. Es gab in der Zeit auch noch eine andere Form der Hochstapelei, nämlich Frauen, die sich als Männer verkleideten. Auch sie täuschten die Gesellschaft, aber nicht aus Macht oder Geldgier.
Weil sie, wenn sie sich als Mann ausgeben, können sie sich freier bewegen und sie verdienen für dieselbe Arbeit doppelt so viel Geld.
Als Berichte über die geheimnisvolle Prinzessin Karabu aus Yavasu in den Zeitungen in Bristol und Bath erscheinen, meldet sich eine Frau. Sie behauptet, Karabu zu kennen. Es handele sich nämlich um ihre ehemalige Untermieterin, Mary Baker.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nicht zeichnen lassen. Das war wirklich dumm. Jetzt flog der ganze Schwindel auf.
Denn Prinzessin Karabu entpuppt sich als die Hochstaplerin Mary Baker aus Witheridge. Die Magd war aus ihrem Dienstverhältnis geflohen. Sie habe dann angeblich als Mann verkleidet eine Zeit lang unter Straßenräubern gelebt und dann in London einen gewissen Mr. Baker geheiratet, der ihr viel von seinen fernöstlichen Reisen erzählt habe.
Nun ja, davon ist auch die Hälfte erfunden. Also erzählt wird, mein Mann sei dann spurlos verschwunden und ich hätte mir den ganzen Schwindel nur ausgedacht, um an genügend Geld für eine Auswanderung nach Amerika zu kommen.
So verrückt die Geschichte der Prinzessin Karabu auch klingen mag, es gibt noch verrücktere Geschichten aus dieser Zeit. 1820 traf ein gewisser
Gregor MacGregor in London ein und stellte sich als Fürst von Poyais vor. Dieses ominöse Land in der Karibik wäre das Paradies auf Erden. Mit einer großen Hauptstadt, einem blühenden Staatswesen, Goldvorkommen und fruchtbaren Böden. Der angebliche Fürst von Poyais verkaufte Ländereien an wohlhabende Briten und machte einige sogar zu Regierungsbeamten seines ausgedachten Landes. Und alle glaubten ihm. Zumindest bis sich die ersten Auswanderungsschiffe zur sogenannten Miskito-Küste, also zur Region, die heute zu Honduras und Nicaragua gehört, aufmachten. Dort angekommen merkten die Aussiedler schnell, es gibt weder das Land Poyais noch eine blühende Hauptstadt, dafür aber kaum etwas zu essen. Viele der Neuankömmlinge starben an tropischen Krankheiten oder brachten sich vor Verzweiflung sogar um. Gregor MacGregor wurde zwar später verhaftet, ihm wurde aber kein Prozess gemacht. Er siedelte nach Caracas ins heutige Venezuela um und genoss dort seinen Lebensabend. Ein paar Jahrzehnte später ereignete sich in Paris eine ähnlich skurrile Geschichte. Ein gewisser Victor Lustig gab sich als Generaldirektor des Postministeriums aus. 1925 fälschte er eine Ausschreibung, um den Eiffelturm zu verkaufen. Das Pariser Wahrzeichen war nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts bei vielen Parisern ziemlich unbeliebt. Und da witterte Lustig seine Chance. Er fand sogar einen gutgläubigen Käufer. Welche Summe Lustig genau für den Eiffelturm bekam, ist nicht bekannt. Er setzte sich nach dem Geschäft erst nach Wien und dann in die USA ab. Dem Geschäftsmann, der auf Lustig reinfiel, war das Ganze so peinlich, dass er zwar später Anzeige erstattete, aber nicht verraten wollte, wie viel er an Lustig gezahlt hatte. Ein anderer bekannter Hochstapler des 20. Jahrhunderts ist der US-Amerikaner Frank William Abagnale. Der hatte in den 1960er Jahren, ähnlich wie der Hauptmann von Köpenick, in einer Pilotenuniform angeblich so viel Eindruck hinterlassen, dass die ganze Welt ihm Schecks ausstellte, die er dann seelenruhig einlöste und spurlos verschwand. Aber war Abagnale einfach ein abgezockter Betrüger? Oder ein Hochstapler, weil er vorgab, Pilot zu sein? Oder war er beides? Die Soziologin Sonja Fehlen erforscht genau dieses Phänomen. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihr darüber sprechen können. Sonja, die erste Frage an dich. War Frank Abagnale jetzt ein Betrüger oder war er ein Hochstapler?
Also er ist beides. Ja, wer Schecks fälscht und sich damit Geld unlauter erschleicht, der betrügt. Und wer sich für diesen Betrug als Pilot ausgibt, ohne das zu sein, stapelt hoch. Und das finden wir ganz häufig, dass Hochstapeln dafür eingesetzt wird, um einen Betrug zu vollziehen, dass jemand vorgibt, auf der sozialen Leiter höher positioniert zu sein, als es tatsächlich der Fall ist, um durch die dadurch entstehenden Privilegien Vorteile zu generieren, ja, und zum Beispiel, um einen Betrug zu begehen und sich damit dann auf Kosten anderer zu bereichern. Also das heißt, Betrug und Hochstapeln gehen häufig miteinander einher, aber es kann auch beides jeweils ohne das andere geben.
Ja, es ist ja so, dass Abagnale selbst mal behauptet hat, er sei gar kein Hochstapler und habe nur hochgestapelt mit dieser Geschichte, also alles frei erfunden. Trifft es das denn auf den Punkt, also dass man Hochstaplern eigentlich überhaupt nichts glauben darf?
Also das hat Abagnale nicht selbst enttarnt, sondern dieses Wissen, das verdanken wir intensiven journalistischen Recherchen. Also Abagnale ist demnach gar nicht der Hochstapler, der jahrzehntelang vorgab zu sein. Er war nie als falscher Arzt unterwegs, nie als Anwalt oder Professor sozusagen tätig und stand weder auf der 10 Most Wanted Liste des FBI, noch hat er jemals für diesen Geheimdienst gearbeitet. Sondern Abagnale ist ein Hochstapler, der übers Hochstapeln hochstapelte. Ja. Also ja, Frank William Abagnale ist ein super Beispiel dafür, dass man sicherer damit fährt, die Erzählungen von Hochstapelnden nicht für wahre Münze zu nehmen, sondern zu hinterfragen, also besser noch gründlich zu prüfen. Ja, und warum? Viele von ihnen erzählen eben gern Geschichten und sind auch gute Geschichtenerzählende. Ja, ich habe mal gelesen, Tom Hanks hat in einem Interview erzählt zu dem Film, dass er niemals einen so guten Erzähler traf wie Frank William Abagnale. Das gehört eben zu dieser Art des Hochstapelns dazu, dass man das besonders gut beherrscht. Nur tun Hochstapelnde dies eben auf eine Weise oder am liebsten auf eine Weise, die sie selbst in einem besonders großartigen Licht erscheinen lässt. Und was dabei Fakt oder Fiktion ist, spielt eine sehr untergeordnete Rolle.
Ja, aber ist das denn nicht auf Dauer wahnsinnig anstrengend, immer vorzugeben, jemand anderes zu sein? Und weiß man denn am Ende überhaupt noch, wer man wirklich ist?
Doch, also der Hochstapler, also der falsche Arzt, weiß schon, dass er keiner ist. Aber natürlich verschwimmen Teile der Rolle. Also die Persönlichkeit bleibt ja immer gleich. Wenn ich Frühaufsteherin bin, dann bleibe ich das auch, wenn ich eine falsche Rolle spiele. Dann ist es so, dass Teile dieser Rolle ja zurückspiegeln. Also Alexandra Beek, die sich als falsche Ärztin ausgab, erzählte dann, man kommt dann ja auf die Arbeit und dann steht das ja da. Frau Dr. Beek arbeitet in diesem Büro. Und das hat eine gewisse Rückwirkkraft für diese Rollendarstellung. Und der dritte Aspekt ist, diese Rolle wird ein bisschen normaler. Man kriegt da eine gewisse Routine rein und muss vor allem auch diese falsche Rolle nicht permanent aktualisieren. Also wenn ich einmal geschafft habe, mich als, ja, als falsche Ärztin irgendwo reinzumogeln, dann muss ich das nicht zwingend täglich neu beweisen, sondern habe ich meist schon den wichtigsten Schritt geschafft, nämlich dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und der Rest ist dann so ein bisschen Routine. Also man kann sich da auch viele Fehler erlauben, denn in dem Moment, in dem jemand einmal in gewisser Position ist, denken ja alle, ah, das wurde schon geprüft. Man kommt dann nicht mehr schnell auf die Idee, dass es sich wirklich um jemanden handeln könnte, der oder die hochstapelt. Das halten wir sowieso für derart unwahrscheinlich, dass wir das kaum als ernsthafte Möglichkeit in Betracht ziehen, da jemals mit in Berührung zu kommen.
Das heißt also, die meisten Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand fortgesetzt lügt und betrügt. Aber woran liegt das denn? Also warum lassen wir uns so oft hinters Licht führen und glauben erstmal diese sagenhaften Geschichten wie die von Frank William Abagnale?
Das liegt zum einen daran, dass wir von uns selbst auf andere schließen. Und wer eine extrem ehrliche Haut ist, kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass andere in einem solchen Maß lügen. Wir bringen generell den Menschen ein Vorschussvertrauen entgegen. Und das ist uns natürlich sehr hinderlich, wenn jemand uns ernsthaft täuschen will. Wir können aber gar nicht ohne. Also die Gesellschaft ist viel zu komplex dafür, dass wir alles auf die Goldwaage legen, alles überprüfen könnten, dann wären wir komplett handlungsunfähig. Und das macht Hochstapeln eben auch eigentlich so furchtbar, dass da mit unserem Vertrauen gespielt wird. Also Menschen werden auch nicht, jetzt kommen wir in den Bereich der Technik, wie geht das eigentlich? Menschen werden auch selten durch rational kluge Argumente überzeugt, sondern das passiert emotional. Und deswegen ist es mir zu einfach gesagt, die Menschen sind so leichtgläubig oder manchmal stellen vor allem gerne die Hochstapelnden selbst ihre Opfer als besonders naiv oder leichtgläubig oder dumm dar. Das ist aber zu einfach, sondern da werden einfach solche Mechanismen ausgehebelt. Also das rationale Urteilsvermögen wird gezielt ausgehebelt.
Was ich mich da frage, ist, gibt es denn Charaktere, die zu sowas neigen? Man braucht ja auch ein gewisses Talent. Man muss schauspielern können, man muss gut schwindeln können, ohne dabei rot zu werden. Und man muss auch bis zu einem gewissen Grad, ja, kann man schon sagen, skrupellos sein. Was sagt denn die Forschung dazu? Sind das alles Narzissten?
Das lassen sich natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja so viele Hochstapelnde und Hochstapeleien, wie man sich das nur vorstellen kann. Und was man aber sagen kann, ist, also vielen, die enttarnt werden, wird eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert. Und das heißt, sie erliegen damit verbunden im Glauben, sie seien so grandios, dass man sie ohnehin nicht enttarnen würde. Ja? Und einige haben auch psychopathische Anteile. Das heißt, sie empfinden gar keine Empathie, kein Mitgefühl, keine Reue, keine Schuld und auch keine Angst. Und so lügt, betrügt und manipuliert es sich natürlich deutlich leichter.
Aber was fasziniert uns denn daran? Viele Hochstapler machen ja oft nach ihrer Enttarnung richtig Karriere als Buchautoren oder Talkshow-Gäste. Oder ihre Biografie liefert den Stoff für Filme wie bei Frank William Abagnale. Das ist ja schon auffällig.
Also Hochstapler sind dreist, überwinden gesellschaftliche Grenzen, die als unüberwindbar gelten. Die täuschen und betrügen zum Teil über Jahre oder Jahrzehnte in einem für die meisten Menschen vollkommen unvorstellbaren Ausmaß. Und das fasziniert natürlich, allein schon, weil man wissen will, wie konnte das denn nur gelingen? Ja, und auch, weil man wissen möchte, wie kann ich denn verhindern, selbst jemals Opfer einer solchen Täuschung zu werden?
Ja, und da gibt's ja auch genügend Beispiele in der jüngeren Geschichte, wo das Hochstaplern meisterhaft gelungen ist, muss man sagen. Kannst du da vielleicht mal zwei besonders typische Beispiele nennen?
Zwei jüngere Beispiele sind Anna Sorokina und Shimon Hayut. Anna Sorokina ist gebürtige Russin, gab sich als Millionenerbin in Spee aus und erschlich sich unter dem Namen Anna Delvey das Vertrauen der New Yorker High Society. Sie betrug Hotels, Banken, Geschäfts- und Privatleute um geschätzte knapp 300.000 US-Dollar. Und Hayut wurde als Tinder-Swindler bekannt. Er lud Frauen, die er über eine Dating-Plattform kontaktierte, zum ersten Date gern in Luxushotels ein, jettete mit ihnen um die Welt, finanzierte ihnen Urlaube und ließ sie an die wirklich ganz große Liebe glauben. Er gab sich selbst unter falschem Namen als Familienmitglied einer milliardenschweren Diamantenhandelsfamilie aus und ließ die Frauen zum Teil monatelang an seinem enorm luxuriösen Lebensstil teilhaben. Und wenn sie dann so richtig am Haken waren, inszenierte er eine Story, nach der er in ganz großer, akuter Lebensgefahr sei und sich verfolgt auf die Flucht begeben müsse. Und das untermauerte er dann sehr authentisch durch Bilder und Videos und brachte die Frauen, die dann vor lauter Sorge um ihn kaum mehr rational denken konnten, sondern nur noch helfen wollten und sozusagen emotional gesteuert agierten, im Alarmmodus agierten, ihm immer mehr Geld zu überweisen, Flüge zu zahlen. Viele haben sogar Kredite für ihn aufgenommen. Klar, beim Milliardärsnachfolger geht man da davon aus, dass der das auf jeden Fall zurückbezahlen wird. Ja, und so finanzierten die Frauen nichts ahnend für den Betrüger, den Hochstapler, die nächsten Luxus-Dates mit den nächsten Frauen. Und Hayut agierte weltweit und schädigte um sehr hohe Summen und sehr viele Frauen.
Und trotzdem finden wir Hochstapelei, bei denen keine Menschen schwer geschädigt wurden, oft weniger schlimm als andere Straftaten. Das ist dann ja so eine Art Kavaliersdelikt für uns. Woran liegt das denn?
Wir lieben gute Geschichten. Und ihre Geschichten lassen sich oft unterhaltsam erzählen. Die Taten haben zuweilen schelmischen Charakter, zum Teil schockieren sie. Auch Sozialneid und Schadenfreude spielen da sicherlich eine Rolle. Schließlich werden oft Personen aus sozialen Kreisen oder Schichten düpiert, zu denen viele legal niemals Zugang haben, aber selbst gerne hätten. Und zudem verstehen es ja viele Hochstapelnde gut, die Wahrheit so umzudeuten, dass sie selbst als Aufklärer, Sozialkritiker oder so eine Art moderner Robin Hood dastehen, sodass man irgendwie auch ganz gerne mit ihnen sympathisiert.
Wenn man sich heute viele Postings auf Social-Media-Plattformen anschaut, zum Beispiel Instagram, da werden ja alle möglichen Filter verwendet, um besser auszusehen als in Wirklichkeit, um sich da selbst zu retuschieren. Ist das nicht auch schon so eine Art Hochstapelei? Was würdest du denn sagen?
Letztlich ist es ein Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Trends. Ja, wir erscheinen gern besser, attraktiver, potenter, glücklicher als wir sind. Die sozialen Medien befördern das noch weiter. Allerdings gehen nur vergleichsweise wenige so weit, dabei die Grenzen zum moralisch oder gar gesetzlich Inakzeptablen zu überschreiten. Das gilt auch für das Bewerbungshochstapeln. Über vorherige Jobpositionen oder eigene Fähigkeiten zu lügen, das tun viele, auch in einem Maß, das mich persönlich auch sehr erschreckt hat. Aber nur wenige werden dabei wirklich kriminell und behaupten beispielsweise Berufsausbildungen zu besitzen, die sie nie erworben haben. Also die Grenzen zwischen dem, was wir als akzeptabel empfinden und was wir als Hochstapeln bezeichnen, die sind zum Teil fließend und werden auch stetig ausgehandelt, also jeweils für einzelne gesellschaftliche Bereiche. Und meiner Einschätzung nach ist gegenwärtig bereits eine akzeptierte und auch bekannte Sache, dass sich Menschen durch Filter oder Ähnliches in den sozialen Medien attraktiver präsentieren, als sie sind. Hochstapeln wird es aber erst dann, wenn sich jemand ein Fake-Profil zulegt, sich beispielsweise als Millionenerbin inszeniert, um dadurch dann einen Betrug zu begehen, so wie das eben zum Beispiel Anna Sorokina und Shimon Hayut taten. Ne?
Okay, jetzt zum Abschluss noch die Frage, ist denn Hochstapelei eigentlich schädlich für die Gesellschaft? Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Hochstapler mit dem Vertrauen spielen. Wenn jetzt gar kein Schaden entstanden ist, könnte man ja auch mit den Achseln zucken und sagen, ja, okay, was soll's, dann sollen die halt hochstapeln, wenn es ihnen Spaß macht. Warum ist das denn vermutlich keine gute Idee?
Naja, dass kein Schaden entstanden ist, ist ja vor allem eine Erzählung der Hochstapelnden selbst. Das hätten sie gerne, das rückt nämlich ihr Tun in ein besseres Licht und lässt sie selbst eben als viel besser dastehen. Das ist also Teil der Rechtfertigungsstrategie vor sich selbst und vor den anderen. Deren Opfer, also diejenigen, die belogen, betrogen wurden, die sehen das in der Regel ganz anders, werden nur viel weniger gehört. Und der Gesellschaft schadet Hochstapeln immer, weil sie immer einen Vertrauensbruch bedeutet. Und eine so komplexe Gesellschaft wie unsere ist auf Vertrauen angewiesen. Und wenn falsche Ärztinnen enttarnt werden oder falsche Piloten und das mehr als einmal, dann wirkt sich das auf unser aller Vertrauen aus. Also wer krank wird oder in Urlaub fliegt, der möchte sich nicht gern die Frage stellen, ob die Chirurgin oder der Pilot nur durch gefälschte Papiere und Hochstapelei an ihre Jobs gekommen sind.
Ja, das ist wirklich keine besonders schöne Vorstellung. Im Gegenteil. Ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch.
Bedanke mich auch. Vielen Dank für das Interesse.
Ja, übrigens gibt es auch Menschen, die glauben, sie seien Hochstapler, sind es aber gar nicht. Der Fachbegriff dafür ist Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen. Es handelt sich dabei nicht um eine Krankheit, sondern nur um eine ganz bestimmte Form von Selbstzweifel. Zum ersten Mal beschrieben wurde das Imposter-Syndrom schon 1978 von zwei US-amerikanischen Psychologinnen. Sie hatten beobachtet, dass vor allem Frauen, die ihre Doktorarbeit schrieben, häufig das Gefühl hatten, anderen nur irgendwas vorzutäuschen. Also eigentlich gar nicht geeignet sein, um zu promovieren. Mittlerweile weiß man, dass auch viele Männer darunter leiden. Und genau dazu forscht die Psychologin Sonja Rohrmann von der Goethe-Universität Frankfurt.
Das sind Personen, die in der Regel wenig Selbstbewusstsein haben, ängstlich sind, perfektionistisch sind und auch sowas wie eine externe Kontrollüberzeugung haben. Eine externe Kontrollüberzeugung ist, wenn man das Gefühl hat, dass eher andere oder Zufall oder Glück über einen bestimmen und nicht man selber so sehr die Kontrolle über das Leben hat. Eigentlich arbeitet man sehr gegen sich. Man ist erfolgreich, kann es überhaupt nicht als Erfolg verbuchen, fühlt sich gar nicht kompetent, sondern leidet noch drunter. Man denkt, eines Tages fliegt es auf, eines Tages fällt die Maske und alle erkennen, dass ich nur geblufft habe und eigentlich gar nichts kann.
Mittlerweile gibt es viele Studien, die zeigen, dass dieses Gefühl wohl sehr verbreitet ist. Heute beobachten wir in der Gesellschaft aber mindestens genauso häufig das Gegenteil. Es sind zwar nicht alle Hochstapler, aber oft versuchen Menschen klüger, reicher oder mit Hilfe von Filtern, zumindest auf Social-Media-Plattformen, schöner zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Wie viele Menschen am Ende tatsächlich zu Hochstaplern werden, dazu gibt es keine Zahlen. Das liegt auch daran, dass Hochstapelei kein Straftatbestand ist. Verurteilt wird man vielleicht für den Missbrauch von Titeln oder für Betrug. Dass Menschen sich als jemand anderes ausgeben, und sei es nur eine bessere Version von sich selbst, ist dagegen so beliebt wie niemals zuvor. Sei es auf Social-Media-Plattformen oder auch auf Dating-Plattformen wie Tinder. Es klingt offenbar für viele interessanter, wenn Vater oder Mutter reiche Unternehmer sind. Man selbst gerade promoviert oder fließend Mandarin spricht, egal ob das stimmt oder nicht. Im 19. Jahrhundert musste es mindestens eine adlige Herkunft sein, die für Zutritt zur vornehmen Gesellschaft gesorgt hat. Der erfundene Vater der sagenhaften Prinzessin Karabu soll ja ein indonesischer Fürst gewesen sein. Hören wir doch mal, wie ihre Geschichte weiterging.
Mary Baker, geborene Wilcox, wird nach ihrer Enttarnung nicht verhaftet. Es ist der vornehmen Gesellschaft einfach zu peinlich, zugeben zu müssen, einer Hochstaplerin aufgesessen zu sein.
Ja, und was dann passiert ist, war unglaublich. Die Menschen kamen in Scharen, um mich bei den Worrells zu besuchen. Man porträtierte mich und schrieb sogar ein Buch über mich.
Im Frühsommer 1817 finanzieren die Worrells und andere vermögende Mitglieder der südenglischen Gesellschaft rund um Bath und Bristol Mary Baker eine Reise nach Amerika. 7 Jahre später, 1824, taucht sie in London wieder auf.
Und dann hat in der Presse doch tatsächlich ein Zeitungsjournalist behauptet, ich sei gar nicht nach Amerika gefahren, sondern nach St. Helena. Und zwar, um mich dort mit Napoleon zu treffen. Ich sei seine letzte große Liebe gewesen. Also bitte, das konnte ja selbst ich nicht glauben.
Ja, und so ist die Legende, die sich um die geheimnisvolle Prinzessin Karabu rankt, vor allem eins. Eine gute Geschichte, an die man sich bis heute erinnert. Und das war's auch für heute mit dieser Podcast-Folge. Schreibt uns gerne per Mail auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Wir freuen uns über eure Gedanken zur Folge, aber auch über neue Themenvorschläge, die könnt ihr dort auch gerne hinterlassen. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Anna Thaler, Beck Anna.